Eine neue Folge abseits der Fußball-Podcast. Natürlich an meiner Seite Steffen Hertlein und Walid Yusuf. Heute haben wir zu Gast Sandro Höschel, den Founder von Primetime Tipps Deutschland. Also Leute, hört es euch an. Es ist interessant, es wird Spaß machen und ja, viel Spaß beim Zuhören.
Weil bevor es hier mit dem schnöden, irgendwie überkommerzialisierten Fußball geht, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also, wir sind jetzt schon, jetzt nehmen wir auf, also alles, was jetzt...
Also, wir haben uns kennengelernt, ich bin der Älteste von allen, ja, und die anderen so zwei sind in meine Straße gezogen.
In deine Straße?
Nein, in seine Straße.
In irgendeine Straße, in deine Straße. Sie heißt doch so.
Ja, ja. BFU 90 Straße. In Frankfurt-Fechenheim.
Und da darf sonst keiner rein. Weißt du? Ja, also die sind da.
Und schlussendlich ist keiner wohnt mehr dort.
Ja. Doch, meine Eltern.
Aber ja. Sonst sind alle weg. Ja.
Und so habt ihr euch kennengelernt dann? Also dass ihr dann
nee, also ich kannte halt erstes von den Holzköpfen den Sandro. Ich war 6, er war 10. Er hat mich irgendwie angesprochen, er fand mein Fußballtrikot cool. Jetzt im Nachhinein finde ich das ein bisschen cringe, aber ist okay. Vor allem, er ist ja auch 4 Jahre älter als ich.
Ja.
Er war 10.
Ich würde es dann doch ausschneiden. Es geht in eine Richtung, die ist unangenehm. Freunde, Buongiorno, wir müssen alles Weitere müssen wir bei OnlyFans veröffentlichen. Wir haben den 15.01.2006, also alles, was jetzt gesprochen wird, ist natürlich Stand jetzt. Je nachdem, vielleicht hört ihr es erst am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das wissen wir natürlich alles. Es kann auch sein, dass, wenn ihr das jetzt hört, diverse Spieler schon den Verein gewechselt haben oder diverse Trainer nicht mehr den Verein trainieren, den sie Stand jetzt trainieren. Man weiß es nicht. Wir können quasi nur mit unserem Wissen und unseren Vermutungen reden. Und wir freuen uns sehr, wir sind wieder am Start und wir haben vor allen Dingen ab spätestens nächste Woche wieder einen vierten Host fest am Start. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen und gehört. Ich sage nur Hashtag ungewaschen. Meine Damen und Herren, aber... Ich kenne den Leini mit. Das muss man kurz auch sagen. Ich kenne den Leini mittlerweile, glaube ich, seit 412 Jahren und ich vergesse immer, wirklich, seit wir uns kennen, wir kennen uns seit den Kindergartentagen, ich vergesse immer, dass er am 14.12. Geburtstag hat und nicht am 16.12.
Weil ich wie mein Cousin.
Echt?
Wie mein Cousin.
Ich verwechsel nämlich immer, weil wir hatten damals einen sehr, sehr guten Freund, Adrian Dojcinovic. Der hatte am 16. Ich verwechsel es aber immer und denke jedes Jahr, diesmal bin ich nicht so blöd. Der Dadi hatte immer am 14.12. Ich gratuliere dem Leini am 16. Schicke ihm eine Mail am 16.12. Digga, alles Gute zum Geburtstag. Und dann sagt er mir ein paar Tage später, ich habe jetzt erst deine Mail gesehen. Ich habe übrigens, du machst jedes Jahr, ist okay, ich habe dich auch gern am 14.12. Also wir merken uns, Leini hat am 14.12. Geburtstag. Davon abgesehen, es gibt viel zu besprechen mit dabei. Björn, Francesco und Tiet, meine Damen und Herren.
Hallöchen.
Herzlich zusammen. Willkommen, ich bin Björn.
Man nennt ihn auch die Stasi und er sieht Sachen auf der Pressetribüne, die sieht.
Können wir gleich mal drüber
nehmen. Es war sehr, sehr, sehr angenehm da gestern Abend auf der Pressetribüne. Mit dabei natürlich Mohamed Walid Yusuf.
Einen wunderschönen guten Abend.
Frisch gewienert in seinem hotten Job mit tollem Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Und wir freuen uns sehr von, ich habe mir jetzt gerade nochmal durchgehen lassen, bitte alle besuchen, Primetime Tipps Deutschland oder Germany. Bitte Applaus für Sandro Höschel, meine Damen und Herren. Wuhuhu. Wir fangen direkt an, wir müssen direkt darüber reden. Wir haben
viel Warte,
sorry.
Ja, wir müssen im neuen Jahr, erste Folge, müssen wir natürlich auch den Gründer mal hervorheben. Ja, weil der wird hier so selten vorgestellt. Wir haben natürlich auch Steffen Hertlein dabei.
Vielen Dank.
Dankeschön. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich hier bei Abseits.
Für den Grimme-Preis online. Wir sagen vielen, vielen Dank.
Ja, okay, jetzt können wir anfangen.
So, Björn, wir waren ja beide gestern im Stadion bei der Frankfurter Eintracht. Dann sag mir doch bitte mal, ich möchte es nicht jetzt, du bist ja hier auch. Sag doch mal, wie war das Spiel gestern? Die Frankfurter Eintracht hat gewonnen gegen Freiburg und der Björn Francesco Untiet sagt heute in unserer WhatsApp-Gruppe, ich habe mich zu beschweren. Du hast jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, viel Spaß.
Doch, also, erste Halbzeit, wir haben gewonnen, ja, das ist schön.
Platz 3.
Dazu, drei. Entschuldigung, ich muss direkt unterbrechen, wenn du sagst, wir haben gewonnen. Ich muss sagen, Gladbach ist so ein Gegner, wo ich in Frankfurt immer ein bisschen Bauchschmerzen habe. Freiburg.
Ja, aber erste Halbzeit, Spiel von der Eintracht, ganz gut, würde ich sagen, ja. Dann kommt Freiburg einmal vor und macht das 1-0. Da wäre ich ja am liebsten auf der Tribüne, wäre ich fast ausgerastet. Ja?
Oh, ich auch, ich auch.
Ihr könnt froh sein, dass mein Onkel neben mir war, da habe ich mich ein bisschen benommen.
So. Ich auch bei den Pressekollegen.
Ja. Und auf jeden Fall, dann das 1-1 war schön, endlich mal wieder ein Standardtor. Das ist schon das zweite, glaube ich, in dieser Saison oder das dritte. Ja. Und was mir aber aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit, da brauchen wir gar nicht drüber reden, Eintracht überragend.
Überragend, ja, wirklich.
Ja. Omar Marmoush überragend, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen auf den Herrn. Ja, aber was mich extrem nervt aktuell, ist die Riesenlücke im Zentrum. Ja, du hast, wir spielen wieder mit Dreier-Fünfer-Kette, würde ich sagen. Ja, und du hast im Zentrum mit Skiri, Larsson und Götze. Ja, normalerweise muss das Zentrum komplett besetzt sein, aber dadurch, dass wir wieder mit dieser Fünferkette spielen, ist das Zentrum zu offen. Du hast immer eine Riesenlücke zwischen Skiri und Mario Götze. Da ist immer eine Riesenlücke dazwischen und in dieser Lücke kommen die Gegner rein und machen das Spiel und genau so passieren dann die Gegentore. Das war im Spiel jetzt gegen na?
Freiburg.
Nicht gegen Freiburg, St. Pauli, danke. Gegen St. Pauli war das so, ja, dass die Gegner immer in diese Räume gekommen sind. Da hatten wir natürlich Glück, dass St. Pauli unvermögend vom Tor war und alle Chancen versemmelt hat. Ja, aber bei Freiburg war es dann so, dass diese Lücken ausgenutzt wurden, beziehungsweise einmal.
Man muss aber auch dazu sagen, die Eintracht spielt ja mittlerweile einen ganz, ganz anderen Fußball, wesentlich mehr Ballbesitz orientiert. Ne? Das war ja zu Zeiten von Sitter und Co. noch ein bisschen anders.
Diese Saison nicht so extrem, das war eher letzte Saison das Ding. Diese Saison gehen wir wieder mehr auf nach vorne und hau rum.
Halt unter anderem, ja.
So, und genau das ist das, was ich meine. Da muss das Zentrum muss kompakt stehen. Das hast du bei Freiburg in der ersten Halbzeit so geil gesehen, wenn du, ich war im Unterrang, ja, auf der Gegentribüne, und man hat es so geil gesehen, die haben 4-4-2 gespielt, ja, und die Kette, wie die da gestanden haben, die Abwehrspieler, die ersten vier, dann 5 bis 6 Meter weiter vorne oder 10 Meter weiter vorne, die zweite Viererkette mit den Mittelfeldspielern, und wie die verschoben haben, wenn die Eintracht den Ball hatte, ist einer rausgerückt, der andere hat abgesichert. Das sehe ich bei der Eintracht aktuell nicht. Ja, das sind so taktische Feinheiten. Ja, über die reden wir hier selten, aber das ist das, was mich
aufregt. Ja, aber die spielen ja ein ganz anderes
System. Entschuldige mal, war da eine Wertung drin?
Nein, ja. Wir reden eigentlich nicht nur über die taktischen Sachen, sondern was hat uns gefallen, was finden wir gut. Ja, aber das sind so taktische Feinheiten, die mich extrem nerven aktuell. Ja, deswegen wünsche ich mir, falls der Dino Topmöller das hört, was ich glaube, weil der hört unseren Podcast.
Alles andere würde mich wundern. Ja, wir sind ja so der Dino.
Logischerweise. Ich würde mir wieder wünschen, dass wir wieder mit einer Viererkette spielen, weil so opfern wir nicht einen Mittelfeldspieler. Da haben wir wieder einen Spieler mehr im Mittelfeld. Ja, und dementsprechend ist die Kompaktheit dann auch wieder mehr gegeben. Also,
ja, aber vielleicht nochmal, um aufs Freiburger Tor zurückzukommen. Es war auch einfach gut gemacht von Doan, ja, der sich im Raum gut anbietet im Endeffekt, dann den Ball lange hält, ja, selbst den Angriff mit einleitet und dann den richtigen Laufweg vors Tor macht, ja.
Ja, natürlich. Um ihn perfekt abzunehmen, im Endeffekt. Doan diese Eintracht. Saison allgemein eine Maschine.
Sehr stark, ja. Aber im Allgemeinen auch die Eintracht, ja, dadurch, dass sie ja auch so offensiv aufgerückt sind, das Spiel hat ja, es war ja handballmäßig im Endeffekt um den 16er der Freiburger herum, dadurch die Frankfurter ja auch sehr weit aufgerückt nach vorne im Endeffekt und dadurch natürlich auch anfällig für eine schnelle Umschaltbewegung.
Ja, natürlich, aber du siehst zum Beispiel Skiri, ja, wenn die Eintracht den Ball hat, Skiri steht fast an der Abwehr. Also zwischen Koch und Skiri sind vielleicht 3-4 Meter Unterschied, ja, und Skiri holt sich dann immer den Ball ab. Von zum Beispiel Collins oder Theat oder Ja, und das ist das, was mich nervt. Das ist zu defensiv und Götze ist dann zu offensiv. Götze zieht nämlich weiter nach vorne und steht dann fast auf einer Linie mit Marmoush und Ekitike. Und dann ist einfach das Zentrum zu offen. Und da kommen
aber die rein. Aber Björn, sag mir doch gerade, welche Veränderungen hast du dann in der zweiten Halbzeit gesehen? Also was war, lass uns gerne über Taktik reden und Umstellung, weil dann, also da hast du zumindest irgendwie auf der Pressetribüne das Gefühl, dass die Eintracht viel dominanter ist, viel stärker. Also was war die Umstellung? Was hat den Erfolg dann gebracht in der zweiten Halbzeit?
Taktisch wurde gar nicht viel umgestellt. Ich finde einfach, dass die Lücken, die wahrscheinlich hat Topmöller genau das Gleiche gesehen wie ich auch und hat das dann auch in der Halbzeit angesprochen, weil die Lücken waren dann nicht mehr ganz so groß. Ein Larsson war dann eher mehr auf der Höhe mal von zwischen Götze und Skiri. Ja, eher Achterhöhe. Und dadurch waren dann die Lücken nicht mehr ganz so groß. Da hast du dann auch gesehen, okay, jetzt stehen die besser gestaffelt, gerade hinten im Defensivbereich, besser gestaffelt. Man hat auch gesehen beim ersten Tor zum Beispiel, die Eintracht, wenn sie hinten drin ist, dann ist die Abwehr und das Mittelfeld sind sehr nah beieinander. Ja, das schließt zwar viele Lücken, aber öffnet dann Räume weiter vorm Tor. Ja, wenn die dann 2-3 Meter weiter vorne stehen, dann hast du zwar in den Zwischenräumen ein bisschen mehr Platz, aber dadurch, dass du dann als Abwehrspieler rausrücken kannst und wieder zurückrücken kannst und eine andere sichert ab, hast du da viel mehr Freiheiten.
Lass uns bitte noch, also lass uns auf jeden Fall gerne, wir haben ja gleich schon die Redaktionssitzung nach dieser Aufzeichnung, gerne auch, also mach gerne den Taktikfuchs. Also lass uns auch gerne viel, viel mehr über, da hast du vollkommen recht, über Taktik reden. Und
ich brauche so eine Tafel.
Habe ich.
Die organisieren wir dir, das ist es mir wert. Lass uns da gerne drüber reden, vor allem, weil es wirklich im Vergleich von der ersten zur zweiten Halbzeit einfach gestern...
Riesenunterschied,
der Fußball war viel mehr Ballbesitz, viel dynamischer, ganz andere Eintracht in der zweiten Halbzeit, wo ich dachte, boah, die Freiburger, das ist schon ein sympathischer Gegner, den kannst du auch mal verlieren. Aber wir haben noch einige Themen im Gepäck und natürlich, wenn wir bei der Eintracht sind, lass uns drüber reden, über Marmoush, lass uns reden über City, über diese kolportierten 60, 80 Millionen und über dieses merkwürdige, schräge, wer auch immer es erfundene Transferfenster. Frage an die Runde, zweifelt noch jemand daran, dass Marmoush die nächsten Stunden, Minuten, Tage, Wallet, was meinst du, wechselt Marmoush zu City oder kriegen wir es irgendwie hin? Ich glaube, der Krösche, der macht wieder Pokerface. Was hast du, wie siehst du die Lage um Oma Marmoush?
Ja, Marmoush, schon mal sagen, heiß begehrter Mann, das ist ja außer Frage, aber ich glaube irgendwie, dass irgendein Wunder passiert und Marmoush wird bleiben. Weshalb genau, weiß ich nicht. Frankfurt, das haben viele Spieler schon gesagt, ist einzigartig. Er ist noch sehr jung. Oder er ist noch jung. Und von daher, es wird nicht die letzte Chance auf einen großen Club sein für Marmoush. Und deswegen habe ich einfach die Hoffnung, er wird bleiben.
Der Walid, der spricht ja jetzt viele Herzen der Frankfurt-Fans an.
Das gibt gleich. Schreibt es auch wie immer gerne in die Kommentare, wenn ihr uns bei YouTube zuschaut. Bei Insta, ihr könnt uns überall schreiben, schreibt es gerne in die Kommentare. Björn, was meinst du? Wäre es, Krischer hat es in einem O-Ton gesagt, das ist hier keine One-Man-Show. Also Oma spielt eine tolle Saison, macht schöne Tore, aber wenn man das Spiel im Stadion sieht, man sieht oft, dass es, weil die Mitspieler einfach uneigennützig sind, weil er die Freistöße schießen darf, weil er die und so weiter und so fort. Sag mir, wäre es klüger zu sagen, bleib hier bei der Eintracht, weil Premier League und Man City, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ist natürlich ein Wunsch, dass Marmoush irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, bleibt. Eine Option ist vielleicht, weil so wie ich mitgekriegt habe, wird City eine Transfersperre im Sommer bekommen, dass sie ihn vielleicht jetzt im Winter kaufen und dann nochmal für ein halbes Jahr an die Eintracht verleihen, weil sie ihn vielleicht jetzt nicht direkt haben wollen, sondern eher für den Sommer.
Ah, okay.
Eventuell eine Möglichkeit. Ich glaube allerdings, dass Oma Marmoush gegen Dortmund auf jeden Fall noch im Kader sein wird. Ja, er wird das entscheidende 2:1 in der 85. Minute machen.
Ich schreibe mit, Björn.
Also, Stand 1:1 bis zur 85. Minute. Marmoush schießt in der 85. Minute das 2:1, wird in der 88. Minute ausgewechselt, geht unter Tränen vom Platz, weil er weiß, dass er Abschied nehmen muss. Ja,
wow.
Lässt sich bejubeln,
wow.
Geht vom Platz. Wir kriegen 75 Millionen plus 10 Millionen Boni. Wow. Und Sonntag wird der Transfer fix gemacht.
Tja, da muss ich sagen, wirklich voll schön. Und wenn das nicht stimmt, bist du gefeuert. Okay,
weiter. Ja. Nee, also ein Traum wäre es natürlich, dass er irgendwie bleibt, auch wenn es nur mit einer Laie bis zum Saisonende ist.
Von mir aus auch das.
Ist auch eine Option.
Leini, Mamutsch-Ersatz. Ja, ja, also...
Sandro, was meinst du, wenn ist das so eine, also ich meine, Man City ist natürlich, muss man aber das nochmal ganz kurz sagen, wo wir schon bei Eintracht Frankfurt sind, also du merkst weder bei, was intern passiert, weiß man nicht, aber weder bei der Mannschaft hast du das Gefühl, irgendwie ist da Dissens, noch es gab nicht ein Plakat, es gab nicht eine Meinungsäußerung, dass irgendein Eintracht-Fan gesagt hat, ey, das ist ein Unding, sondern alle sagen, okay, das ist ein junger Spieler, der ist gerade in seiner, Achtung, Prime, vielen Dank. Und wenn der wechseln will, das ist ein krasses Angebot. Aber Sandro, was meinst du, wäre das so ein kluger Weg? Weil wir hatten schon den einen oder anderen Spieler bei der Frankfurter Eintracht, der den Wechsel gewagt hat und jetzt zum Beispiel zu Juve gehen muss, weil es nicht mehr so funktioniert in schönen Frankreich.
Ja, was hast du? Ist natürlich ein Brett, ne? So mitten in der Saison, Wintertransferfenster ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Kann man als Fan wahrscheinlich drüber kotzen. Ne? Muss man ganz offen so sagen. Ich sag mal, Eintracht würde sehr, sehr gut entlohnt werden dafür, für einen Transfer von Mamouche. Der Transfergewinn wäre gewaltig und man könnte sich nach 2, 3 Alternativen oder umsehen und vielleicht auch eine andere Kaderbaustelle noch schließen. Das wäre vielleicht positiv an einem Transfer. Ich glaube auch, dass er jetzt diesen Winter geht und nicht erst im Sommer, weil City einfach den Bedarf hat. City hat in der Offensive wenig Flexibilität aktuell. Doku hat immer wieder Wehwehchen. Man hat keinen Haaland-Ersatz, Alvarez ist ja vor der Saison gegangen. Und das merkt man jetzt auch. Und City kommt halt aus dem Krisenmodus nicht so wirklich raus. Und die müssen jetzt angreifen. Ja, also die müssen jetzt Gas geben. Und ich glaube, da werden sie keine Rücksicht darauf nehmen, ob es der Eintracht Frankfurt vielleicht wehtut, dass da jetzt
das,
immer Mut
geht. Das meine ich auch, aber ich glaube, es ist einfach ein, also ich, es ist wirklich, wirklich Premier League einfach brutal. Man City, du spielst immer, bist immer ein Kandidat für die Meisterschaft. Du spielst immer Champions League. Du spielst immer top of the top, 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 top. Also wirklich alle, du kannst dich wirklich präsentieren. Aber die Frage ist, was passiert, wenn du, wenn das bei der Eintracht passiert, wenn du mal ein Spiel hast oder zwei Spiele, wo halt nicht alles gelingt, so, dann ist, aber allein die englische Presse, die kann dich innerhalb von ein paar Tagen zerstören und du hast dann direkt Druck, weil das heißt, wir haben gerade eine beschissene Situation. Wo sind die? Platz 7, 8 sind die gerade. Ich weiß nicht, ob der Stuhl von Pep wackelt, da können wir nochmal ein andermal drüber reden. Aber ob das wirklich, ich verstehe das, aber ob das wirklich so, der Druck da drüben ist wirklich unfassbar groß. Also,
definitiv. Aber er will ja der neue Mohamed
Salah. Hat er gesagt, oder was?
Ja, also gesagt aber hat er es nicht.
Liegt klar.
Wir wissen, dass er es werden will. Und wenn er es werden will, dann muss er dem Druck standhalten, wenn er
zu sehen. Die Engländer spielen anders. Das ist ein anderer, da kann er nicht so zaubern. Die spielen Rugby mit dir. Weißt du,
weniger Platz, ja.
Definitiv. Da geht's richtig. Ich meine, der ist schnell, der ist dynamisch, der hat irgendwie, der geht kluge Wege, aber ich glaube, in England wird er schneller mal weggemäht, ganz einfach.
Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich irgendwie glaube, dass er vielleicht erst im Sommer gehen wird, weil ich meine, im Endeffekt als Spieler brauchst du auch einfach eine komplette Vorbereitung und jetzt in so einer Situation reinzukommen, in so eine Phase, wo du denkst, okay, wo du quasi von hier, von der Eintracht, muss man jetzt gerade einfach mal sagen, von der Form her hier oben bist, gefühlt, dann kommst du, wo die Spieler so komplett hier down sind, und da dann direkt zu funktionieren, weiß ich nicht. Vor allem, überleg mal, wenn er irgendwie mittwochs wechselt, spielt er direkt am Wochenende Premier League. Deswegen glaube also ich denke halt so, für mich wäre es wahrscheinlich besser, den Weg zu gehen, über die komplette Vorbereitung mitzumachen, weil so lernst du einfach das komplette Team kennen und auch verstehen.
Wenn ich dazu kurz was sagen darf, grundsätzlich bin ich da schon bei dir, wie gesagt, aber es ist ja nicht nur der Wechsel zu Man City, sondern auch die Gehaltserhöhung. Ja, er wird ja ein fünffaches Gehalt in England bekommen. Das ist ja auch nochmal erwähnenswert im Endeffekt. Er hat nach 2, 3 Jahren...
Dass er geht, habe ich gar nicht gesagt. Ich sage nur vielleicht jetzt, sondern im Sommer dann.
Ja. Also ich denke auch, dass es nach dem Dortmund-Spiel sein wird. Schön, wenn er sich vielleicht nochmal mit einem Tor verabschiedet. Ja, also vor dem Dortmund-Spiel glaube ich jetzt nicht dran. Aber so zur nächsten Woche, denke ich, werden wir ihn auf jeden Fall in England sehen.
Björn, sag mal bitte, kannst du von diesem schrägen Transferfenster mitten in der Saison die komplette Vorbereitung, die komplette Planung, Kaderplanung wird kolportiert, kannst du an diesem Transferfenster, ich glaube bis zum 2. Februar ist es jetzt noch auf und es kann geshoppt werden und gekauft und verkauft und verliehen, siehst du an diesem Transferfenster auch nur irgendeinen Vorteil.
Ja, man muss ja dazu sagen, es hat alles Vor- und Nachteile. Letzte Saison waren wir froh, dass es das gibt, das Transferfenster. Ja, weil da haben wir dann Ekitike gekauft, ja, der uns dann hinten raus der Saison, am Anfang war noch nicht so die Hilfe, aber hinten raus, die letzten 5 Spiele, hat er in jedem Spiel ein Tor geschossen. Ja, also es gibt auch für uns bei Eintracht Vor- und Nachteile dafür, aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr ungünstig, dieses Transferfenster, weil wenn dir dann die besten Spieler weggekauft werden, ich finde, es sollte einfach eine Regel geben, dass nur die Spieler wechseln dürfen, die weniger als, keine Ahnung, 8 Spiele gemacht haben in der Vorrunde. Ja, so, die sagen, ich will mich verändern, damit ich vielleicht mehr spiele. Ja, aber die Hauptspieler, die sollten
das nicht wechseln. Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Was wäre denn, wenn ein Spieler die Hinrunde verletzt gefehlt hätte? So, weißt du, was ich meine? So.
Ja, klar.
Sehr aber das Ding ist halt, aber gerade wenn es so ein Verein ist wie Man City mit ihrem Financial Fairplay, wo du sagst, die dürften doch eigentlich gar nicht, die müssten doch wirklich irgendwie dieses Finanz, die hatten die nicht 1,2 Trilliarden Schulden und irgendwie noch eine Strafe und noch eine Strafe und du sagst, was dürfen die denn wieder shoppen? Ja, wo haben die Kohle denn her? Das kann doch alles gar nicht, das fällt dann so unter den Tisch. Ich glaube, vor 2, 3, 4 Jahren hieß es noch irgendwie, die sind nicht mehr, weil die durften nicht mehr international spielen.
Ja, sie haben halt diese 115 Charges im Endeffekt, ne? Wo noch irgendwie verhandelt wird und wahrscheinlich auch ein bisschen gemauschelt wird über den Staat Katar oder so. Ja.
Das macht mich wirklich
im Endeffekt, aber das liegt ja alles nicht in unserer Hand, ne? Und solche Vereine oder ich sag mal die Scheichs vielleicht, die finden da immer Mittel und Wege. Man sieht es ja auch an Paris, ne? Da sitzt der
muss halt einen Koffer voll genug machen und durchschieben, schiebt den vollen Koffer durch und dann irgendwie darfst du dann doch wieder. Die Herren, wir haben noch ein, zwei andere. Wir haben noch so viele. Übrigens, ich muss aber sagen, wie geil waren wir denn bitte beim Heimspiel? HR Heimspiel, die letzte Folge 2024. Wir waren live dabei. Liebe Grüße an Lisa, die uns da, die uns eingeladen hat. Ja, was war denn das? Also wirklich.
Naja, der Steffen war nicht beim Heimspiel, der war mittendrin statt nur dabei.
So nämlich. Aber ich habe. Also es gab, muss ich sagen, wir wurden jetzt dadurch nicht entdeckt, aber es gab einen schönen Kommentar. Es gab ja hinten raus, in der Folge gab es ja von der Lisa die Frage von wegen, was war euer Moment oder der Magic Moment 2024 oder 24. Und dann hat einer, dann hatte ich irgendwie gesagt, ich hatte schon irgendwie den dritten Eppler Intus und ich habe, wie gesagt, habe das mittags um 10:30 erfahren und so, konnte ich null vorbereiten, einfach so ein bisschen improvisiert. Und dann musste ich kurz überlegen, dann habe ich gesagt, naja gut, also wirklich, für mich ist jeder Magic Moment in diesem Jahr bei der Eintracht aus Frankfurt einfach jedes Heimspiel, weil das ist einfach, die Stimmung ist geil, ich liebe dieses Stadion, ich gehe da auch gerne hin, wenn mal Konzerte sind oder so etc. pp. Also ich finde dieses Stadion geil, ich finde die Stimmung cool, ist immer ausverkauft, mega. Und dann hat einer geschrieben bei YouTube als Kommentar, natürlich wieder mit so einem komischen Fake-Namen und Fake-Bild, Antwort auf Magic Moment von der Eintracht Frankfurt, jedes Heimspiel, .. lame. So, entschuldige mal, da habe ich dem Leini aber direkt eins auf die Nase gegeben, für den kommt wieder lame. Vielen Dank. Davon abgesehen, also guckt auf jeden Fall noch Heimspiel. Wir haben noch ein, zwei andere Sachen, die es zu besprechen mit Baumgart. Und zwar, er ist daheim angekommen, Union Berlin. Was sagt ihr, wird Steffen Baumgart, es gab jetzt schon ein bisschen in dem einen oder anderen Podcast gemauschelt, ich glaube, es war in der Glanzparade, hieß es, es ist ein bisschen der Baumgart macht ein bisschen zu viel bei seinem Weg, das ist mein Herzensverein und das ist jetzt mein, und der Verein, da wollte ich immer hin. Wird das funktionieren, Baumgart und Union Berlin? Wie ist eure, der Start war ein bisschen holprig, wie ist eure Einschätzung?
Ganz kurz, hat er gesagt, dass Union sein Herzensverein ist?
Ich glaube, der hat es jetzt bei jedem Verein gesagt. Vorher bei HSV schon und vorher bei Köln und vorher bei Paderborn, jetzt bei Union. Der sagt immer so, das ist jetzt wirklich, also da wollte ich, ja, das ist wirklich mein Herzensverein.
Er hat ja bei Union gespielt, das muss man ihm ja zugute halten.
Er hat ja gesagt, geile Stadt, geiler Verein. Ne?
Und er hat ja auch nur 2 oder 3 Jahre da gespielt, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass er da gespielt hat. Wie lange, weiß ich nicht.
Ich glaube, 2 oder 3 Jahre. Und ich glaube, er war so ein bisschen auch durch seine Art Publikumsliebling. Und er hat auch gemeint, ist natürlich jetzt so ein bisschen wieder heim ankommen. Und die Frau hat mal im Fanshop gearbeitet und so. Aber ist Baumgart so ein guter Trainer oder ist das einfach die Marke Baumgart?
Marke Baumgart.
Ja, ich finde ihn auch nicht sonderlich gut als Trainer, muss ich dazu sagen.
Also ich glaube, für Union ist er gut, weil er so dieses Aggressive rüberbringt im Stadion. Ich glaube, Union ist so ein Verein, der sowas braucht. Ja, so jemand, der nach vorne geht, der versucht, die Mannschaft zu pushen an der Seitenlinie. Ja, er übertreibt natürlich ein bisschen, ja, aber es ist halt auch seine Art. Es ist jetzt nicht geschauspielert oder so. Er ist halt einfach so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt technisch, taktisch extrem krass ist. Ich glaube, der geht mehr über die Motivation, mehr über das nach vorne.
Und ich hätte auch keinen Bock, bei dem Field Reporter zu sein, weil ich dachte, jetzt nicht den Baumgart interviewen. Das wird wieder am besten nach einer Niederlage mit einer kniffligen Schiri-Entscheidung, sagst du, oh, der geht mir auf den Sack.
Jetzt muss ich aber das würde ich gerne machen.
Oh, nee.
Den Baum, ein richtiger Provokateur.
Oh, kriegt er wieder mit seiner Schirnmütze richtig wieder so pumpige Antwort und sagt, hier, ich muss doch auch meinen Job machen, nerv mich doch nicht. Oh, ja, also ich würde auch mal die Behauptung aufstellen, viel Hype, aber ich sehe es genauso. Ich glaube, da ist jetzt, ich würde ihn so ein bisschen als dicken Klinsmann einordnen. Also sehr viel Motivation und sehr viel Gebrülle, aber so, ich würde jetzt nicht sagen, dass er so ein Experte wie der Björn an der Taktiktafel ist. Also, was meinst du?
Ja, ich war gerade die ganze Zeit so still, weil ich habe so alles, hat ein bisschen gerattert, ist alle Szenarien durchgegangen, weiß ich nicht. Ich denke mir halt, beim HSV und bei Köln ist der Druck, glaube ich, ein anderer als bei Union jetzt, weil HSV zum Beispiel sind lange nicht aufgestiegen, die drängen ja auf den Aufstieg und sowas. Und deswegen weiß ich nicht, bei Union ist es, sehe ich es da dann anders.
Die Frage ist halt, kann Baumgart Abstiegskampf? Und das glaube ich halt
nicht. Ich glaube halt, bei ihm war jetzt das Problem, dass er so auf Teufel komm raus unbedingt wollte, wie zum Beispiel beim HSV. Und wenn du irgendwas auf Teufel komm raus willst, wissen wir alle, klappt es halt nie.
Aber Abstiegskampf kann er schon. Der hat mit Köln, immer wenn er Bundesliga gespielt hat, hat er Abstiegskampf.
Er ist ja mit Köln aufgestiegen und hat Köln nach Europa geführt. Das war eine sehr gute Erfolgsgeschichte. Und als es bergab ging, konnte er das sinkende Schiff auch nicht mehr retten. Ne? Also natürlich hatte Köln auch mit Problemen zu kämpfen, Transfersperre etc. Ne? Das sollte man dabei nicht außer Acht lassen. Aber Baumgart hat ja auch selbst Probleme im Managing. Ja, er will keinen Dolmetscher anstellen, wollte eigentlich auch nur deutschsprachige Spieler haben. Da sind ja auch noch solche Themen, ja, weil er halt auch kein Englisch kann. Und ich finde das als Trainer in der Bundesliga schon irgendwo mit einer Grundvoraussetzung.
Ja, ein bisschen, auf jeden Fall brauchst du dann sonst einen Dolmetscher, weil Spieler aus, keine Ahnung, Brasilien, ich weiß nicht, ob Jogo Leitch Deutsch kann, ja, oder Döki kann bestimmt Deutsch, der ist Holländer, glaube ich.
Aber grundsätzlich ziemlich schwierig, ja. Mit Paderborn hat's ja dann Paderborn in der Bundesliga, ne, kann man drei Kreuze dran machen, das ist klar, dass man da eher schwieriger besteht, aber wie gesagt, als es mit Köln halt ging es halt direkt runter. Ne? Abstiegskampf hat er sich jetzt noch nicht wirklich bewährt. Jetzt mit Union auch wahrscheinlich mittendrin. Ob er das Ruder rumreißen kann, weiß ich nicht, weil er ist halt Spielart und Weise schon auf Konterfußball ausgerichtet, eher offensiv. Ja? Und Union ist eigentlich ein Verein, den die Defensive ziemlich stark ausgezeichnet hat über viele Jahre. Ja, der Kampf, ja, den Kampf will ich ihm nicht absprechen, definitiv. Aber ob das reicht am Ende, ich weiß nicht.
Zu Union habe ich aber trotzdem noch mal eine Frage an euch. Vielleicht auch mal an dich, Steffen, dass du auch mal eine Frage gestellt bekommst. Bochum hat 2-0 Sieg zugesprochen bekommen, wegen der Aktion mit Treves. Mhm. Das war ja die letzte Folge im letzten Jahr von Abseits, wo ich nicht dabei war. Mhm. Wie siehst du die Situation, dass Bochum nach einem 1-1, wo der Schiri wieder aufs Feld gegangen ist, ja, und gesagt hat, wir spielen bis zum Schluss jetzt weiter und das Spiel geht 1-1 aus, dass Bochum jetzt einen 2-0 Sieg zugesprochen bekommen hat?
Also ich fand es insofern auch ein bisschen, weil du hattest dann diesen Nicht-Angriffspakt im Spiel. So, dann kommen wir bei die Sportgerichte.
Du weißt, wie lange war da noch zu spielen, weißt du das?
Ich glaube, es waren schon ein paar Minuten. Du weißt dann im Endeffekt nie, das ist wie in der Beziehung, wer hat den Hebel in der Hand, verstehst du? Also da weißt du nicht, wer drückt jetzt welche Knöpfe, dann ist so eine in der Momentaufnahme, wo die sagen, komm, wir machen das jetzt hier und das ist jetzt, die Situation ist blöd, aber und dann musst du da die Sportgerichte beschäftigen und dann treffen die eine Entscheidung und dann kommt, du sagst, muss jetzt Union da nochmal Einspruch erheben, wir haben einen vollen Kalender, wie sollen wir denn dieses Spiel, was sollen wir da, sollen wir es jetzt nochmal machen, sollen wir, du sagst, ich glaube, ich würde einfach versuchen, das Ganze ein bisschen mehr von hinten aufzuräumen und zu sagen, okay, wie kriegen wir es denn mal gebacken, dass wir die Kontrollen so hinbekommen, dass halt eben nicht bei der Eintracht wieder ein Plakat oder so ein Banner gezeigt wird mit statt CSD, CBD und es wird das nächste Mal im Heimspiel wird ewig lang besprochen, dass dann irgendeiner, wo du sagst, können wir da irgendwie, weil wir quatschen dann darüber, beschäftigen die Sportgerichte und ein paar Stunden später passiert es halt doch wieder. Ich bin einerseits ein bisschen auf der Seite von Marcel Reif, der sagt, es muss eine klare Regelung geben und das ist irgendwie, wir können jetzt nicht aufgrund der Schwere der Verletzung sagen, ist das eine Lappalie, ja oder nein. Ich hätte ganz klar gesagt, sobald sowas passiert und ein Spieler, egal mit welchem, also um mal so einen klaren Präzedenzfall auch zu schaffen, egal mit welchem Gegenstand er getroffen wird, Spielabbruch, wie auch immer, in welcher Höhe, 2-0 von mir aus, für den, den es getroffen hat und Feierabend. Kein Sportgericht, kein gar nichts, kein, wir brechen das Spiel ab, wir gehen auch nicht wieder aufs Feld, sondern wir müssen einfach ein bisschen, das siehst du ja in anderen Ländern, wie schnell das dann wirklich eskalieren kann, dass Journalisten angegriffen werden, dass Spieler verprügelt werden. Das heißt, wenn das passiert, zappeduster, egal wer es war, wenn es offensichtlich aus dieser Fankurve ist und da wird ein Spieler getroffen, wir sagen das ab, es gibt kein Sportgericht, sondern das wird jetzt entschieden und gut ist. Und jetzt zieht es. Jetzt muss man warten, was mit dem Einspruch von Union Berlin passiert. Und
boah. Also man kann aber auch Tür und Angel für sämtliche Betrüge eröffnen. Ne?
Richtig, also, richtig. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich sehe es ein bisschen anders. Mhm. Ja. Ich sehe es so, die haben 89 Minuten gespielt, 88 Minuten gespielt. Ja, das Spiel steht 1-1. Da kommt ein Feuerzeug geflogen. Mhm. Ja,
Bochum mit 10 Mann.
Ja, Bochum mit 10 Mann. Der Torwart wird getroffen. Ja, es war ein Streifschuss. Also, es war jetzt nicht, dass richtig irgendwie gegen den Kopf geklackt ist.
Und ja, aber es geht um die Handlung und nicht um das Ergebnis.
Ja, ja, klar. Ich gebe dir jetzt auch gleich nochmal ein Beispiel. Er macht aber ein Riesentheater. Ja, das Spiel wird noch bis zum Ende durchgeführt. Das Spiel geht 1-1 aus. So, erstens Tatsachenentscheidung vom Schiri, ja, dass er das Spiel weitergespielt hat, muss beim 1-1 meiner Meinung nach bleiben. So, wenn du das Spiel abbrichst, dann musst du meiner Meinung nach das Spiel die letzten 3 Minuten an einem anderen Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur mit Kameras fortführen für 3 Minuten, ja, was keinen Sinn macht. Also kannst du es auch beim 1-1 lassen. So, jetzt gebe ich aber auch noch mal ein Beispiel von früher. Ich kann mich dran erinnern, das müsste
Oli Kahn.
Ja, genau, Ende 90er, Anfang 2000er gewesen sein.
Oha.
Oliver Kahn hat einen Golfball gegen den Kopf gekriegt.
Ja.
Der hat geblutet wie Sau, der hat eine Platzwunde gehabt, der ist da, der hat sich nicht theatralisch fallen lassen, ja, und hat da auf dem Boden gelegen und sich gewälzt. Der wäre am liebsten in die Zuschauer rein. Ja, ja, ja. Und hätte den, der geworfen hat, den hätte er am liebsten rausgezogen.
Ich glaub,
und das Spiel wurde nicht abgebrochen und Bayern hat ganz normal das Spiel zu Ende gemacht.
Du hast dich, glaube ich, ein bisschen an Mario Basler orientiert. Ne? Also,
ich weiß nicht, was Mario Basler gesagt hat. Ja, ist mir auch egal, weil wo hat das gesagt? Wahrscheinlich
ja, der Doppelpass. Ich verstehe das. Ja. Aber ich glaube, es ist ein emotionaler Moment und es ist keine. Ich glaube, du brauchst dafür einfach eine klare Regel. Und du kannst da nicht hingehen, wenn es das nächste Mal passiert, sagen: Ah, bei denen war es in der 89. Minute, hier war es in der 70. Minute, da war es ein Feuerzeug, da war es ein Golfball, dann, da hat er so reagiert. Wer hätte so nicht? Vielleicht war das auch. Aber
dann musst du die Regel treffen, das Spiel wird ab dem Zeitpunkt von mir aus unterbrochen und wird an einem anderen Tag ohne Zuschauer weiter fortgeführt.
Ich unterschreibe zu sagen, lass uns das mit dem Sportgericht sein lassen. Tatsachenentscheidung, da bin ich dabei, was der Schiri in dem Moment entschieden hat. Aber auch das, so, da muss das Sportgericht komplett abschaffen. Also, wenn dann jede gelbe, rote Karte wie die Sperre, eigentlich 3 Tage gesperrt, nimm mal nur einen Tag. So, also du brauchst da eine klare Regelung. Entweder machst du das Ganze oder gar nicht. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Stell dir vor, stell dir vor, du guckst das Spiel und das ist ein Spieler, den du persönlich kennst, ein Freund, dein Sohn, whatever, dann ist dir das egal. Oder du guckst als Lebensabschnittsgefährtin, als Frau, dann ist dir das egal, ob das jetzt ein Streifschuss war, wie er reagiert hat. Vielleicht war das ein Schockmoment. Du hast auch oft Faust, wo er sagt, naja, gut, er hat das
nächsten geworfen. Da geht's ja auch um viel Geld. So, jetzt stell dir vor, das Spiel wäre so oder so wahrscheinlich 1-1 ausgegangen in der 88. Minute. Ja, stell dir vor, Bochum kriegt jetzt das 2-0 zugesprochen, ja, weil irgendein Zuschauer, irgendein Idiot aus den Zuschauern was wirft. Ja, kann ja auch ein Bochum-Fan sein, der bei Union spielt, sitzt und einfach was wirft. Weil wenn das jetzt ein Präzedenzfall ist und Bochum kriegt den Sieg zugeschrieben, wie es jetzt aktuell ist, ja, dann kann sich ja jeder Zuschauer bei den Gegnern irgendwie reinsetzen, ja, kann irgendwas werfen gegen den Kopf und dann kriegt die gegnerische Mannschaft den Sieg zugesprochen.
Genau,
und
dann geht es wieder um die Kontrollen, zu sagen, okay, wie können wir das irgendwie so regeln, dass...
Das kannst du nicht regeln, weil wenn ich neutral, so wie ich jetzt bin, einfach in Schwarz, bei FC Bayern in die Zuschauer reingehe, ja, keiner merkt, ob ich ein Bayern-Fan bin oder ob ich ein Frankfurt-Fan bin, ja. Deswegen, das kann man nicht machen. Also entweder sagt man...
Aber das kannst du ja dann hochrechnen, das kannst du ja dann über alles sagen. Dann kannst du sagen, dann kannst du keine Entscheidung mehr treffen über Pyrotechnik, über Banner, über Rassismus, über sonst irgendwas, weil es könnte ja immer sein, dass das vom gegnerischen Fanblock, der schmuggelt sich rein bei den Eintrachtern, damit es einen Skandal gibt und damit das Spiel abgebrochen wird. Also das wäre natürlich... Ja, also ich verstehe deine Motivation.
Nee, mir geht's einfach nur darum, man darf den Sieg Bochum nicht zusprechen, meiner Meinung nach. Ja, ja, weil du schädigst nicht nur Union Berlin damit. Ja, stell dir vor, diese zwei Punkte, die Bochum jetzt mehr hat, sind am Ende der Saison ausschlaggebend, ob Bochum oder St. Pauli absteigt.
Ja? Bochum hat
übrigens das ist für St. Pauli wäre das in dem Fall, ich nehme St. Pauli jetzt nur als Beispiel, für St. Pauli wäre das so ein erheblicher Schaden. Ja, den kannst du mit dem Abstieg gar nicht richtig auffangen. Ja, also das würde St. Pauli wieder 5 Jahre zurückwerfen.
Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also wir müssten da, vielleicht kriegen wir mal einen Schiri oder so. Ich bin da echt so ein bisschen, also ich bin echt ein Stück auf deiner Seite, aber andererseits würde ich auch sagen, okay, Tatsachenentscheidung, ja, wie macht man das mit den Sportgerichten? Aber lass uns gerade aufgrund der Zeit, ich hätte noch eine Aussage und zwei Themen, die wir gerne noch ein bisschen knackig bearbeiten. Zum einen habe ich die Info bekommen, dass Schalke schlechte Zähne hat. Ja? Schalke hat schlechte Zähne.
Schalke?
Schalke hat schlechte Zähne, weil Schalke hat jetzt Karius. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid.
Wenn der Loris hier mal zu Gast sein sollte, das fliegt mir noch in die Ohren, die
Aussage. Es tut mir so leid. Wirklich, das ist irgendwas in mir drin, das musste raus.
Aber ich liebe Name-Jokes.
Ich wollte sagen, ganz kurz, mit Frage an die Runde, mit Bitte um kurze Antwort. Hat jemand die Kloppo-Konferenz gesehen, Pressekonferenz? Jetzt ist er ein Red Buller. Ich glaube, die ging 1:20 Stunden, diese Pressekonferenz.
Er möchte den Leuten Flügel verleihen.
Das ist auch das Einzige, was ich mitgekriegt habe. Oh. Ja, dass er und das gesagt Ding hat.
1:20 Stunden, ich habe es von A bis Z gesehen und dann diese eine Aussage gesagt, Kloppo,
Mann. Aber irgendwie ist die geil. Man muss sagen, irgendwie ist die geil.
Er hat ja gesagt, Red Bull ist ein geiler Arbeitgeber, ich möchte den Leuten Flügel verleihen.
Oh, ey, aber geile Arbeit. Jan, sag mir bitte mal, ist das, es gibt, es war so 50-50 von den Kommentaren her, die einen sagen so, die anderen so. Kannst du die Entscheidung verstehen oder ist es der Verrat am Fußball, dass Kloppo jetzt bei Red Bull ist?
Sowohl als auch. Also, es ist ein riesen Verrat am Fußball. Ja, ich kann aber die Entscheidung verstehen. Ich glaube, wir sind ja alles Traditionalisten und wollen Fußball mit Tradition. Ja, du nicht?
Nee,
du magst RB? So, auf jeden Fall, was ich aber sagen will, ist, wenn unser einer so einen Job angeboten bekommt, ja, die würden es alle machen. Ja, unabhängig vom Geld, es ist ein geiler Job, der fliegt durch die Welt, der findet Talente, der unterstützt Vereine, der versucht, den Fußball zu verbessern. Jetzt unabhängig, dass es RB ist. Ja, ich glaube, jeder von uns würde diesen Job gerne machen.
Er hat mit Fußball 100%. Zu tun, aber ist kein Trainer. Das ist ja das, genau, was wir schon mal besprochen hatten in der vorherigen Folge. Ja.
Also würden wir alle machen, aber es ist trotzdem ein Riesenverrat.
Es ist ruhiger geworden. Und ich finde auch, dass es kein Verrat ist, weil er, wie gesagt, er hat gesagt, er wird kein Trainer mehr bei einer anderen englischen Mannschaft. Er möchte jetzt auch nicht unbedingt Trainer eines Rivalen von Dortmund sein. Ja, geht halt in eine Führungsetage, Head of Football, geile Position, was komplett neu ist, ja, was vorher vielleicht
gibt's auch so sonst nirgendwo.
Ja, genau, was es so noch nicht gab im Endeffekt, ja, hat da seine Funktion, kann mehrere Vereine führen, ja, vielleicht kann man das so sagen. Ne, man hatte immer Rangnick, der sich immer irgendwie um alles gekümmert hat, und Klopp ist jetzt nochmal so eins drüber im Endeffekt, ja. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das ist halt schon eine geile Aufgabe, denke ich. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Wenn er einen Praktikant braucht, den er mit 60.000 Euro im Jahr zahlen will.
Hör mal, Herr Lewinsky. Ja, der Bill Clinton freut sich. Ich mache eine super kurze Version, aber ich finde, der Shitstorm gegen Jürgen Klopp ist der größte Bullshit aller Zeiten. Punkt 1. Jeder von uns, weil man muss ja mal überlegen, Red Bull hat ja nicht irgendwie alten Omas die Handtasche geklaut, sondern die haben einfach dieses Unternehmen, also die haben sich das ganz klassisch, dieses Unternehmen, die haben sich das erwirtschaftet. Jeder von uns hat in einem Club schon mal einen Wodka Red Bull. Wie viele Red, die haben jeden Cent haben sie sich verdient.
Der nicht stimmt.
Ach, stimmt. Ich habe noch nie Wodka Red Bull getrunken.
Stimmt.
Ja, ich habe für ihn mitgetrunken.
Okay. Und nicht nur ein Glas.
Aber nee, ist ja wirklich so. Also Red Bull hat das von null auf die. Wenn es immer darum geht, also A, bin ich davon überzeugt, dass keiner von den Hatern auch nur ansatzweise dieses Red Bull-Konstrukt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die 800 Sportler supporten. Ich könnte wetten, dass keiner dieses Red Bull-Konstrukt erklären kann. Alle finden es scheiße. Die haben sich in Amiland ist das was ganz anderes. Die haben Red Bull hat sich jeden Cent verdient, weil die einfach, die haben etwas erfunden, was den Leuten geschmeckt hat, ob du das jetzt geil findest oder nicht. Aber die haben niemanden betrogen, die haben das Geld nicht geklaut, die haben keine Bank überfallen, sondern die haben einfach ein Unternehmen gegründet und hat einfach richtig, richtig viel Patte gemacht mit einem Produkt und hat nicht ein Euro verdient oder nicht 100, sondern einfach Milliarden. Wo du sagst, wie soll ich denn da auf jemanden sagen, wo du sagst, ja, der hat ein erfolgreiches Unternehmen gegründet und jetzt irgendwie supportet er den Sport, finde ich jetzt kacke. Warum? Wieso? Weshalb? Jürgen Klopp hat nie was anderes gesagt und Jürgen Klopp, ich schwöre, jeder von den Hatern würde diesen Job annehmen. Der kann reisen, der ist ein bisschen im Hintergrund, vor allem der ist in Ländern unterwegs und sagt, ja, jetzt war ich in Frankreich, dann jetzt geht's nach Japan, da haben wir eine Mannschaft in der zweiten Liga, wir sind in Brasilien, in New York, der kann seine Frau mitnehmen, der hat seine Kinder aus dem Gröbsten raus und sagt, das ist der absolute Traumjob. Und Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben, der verdient jetzt weniger als bei Liverpool. Der hätte jeden Verein den mit Kusshand genommen, der hätte sagen können, egal, ich klopfe bei Man City an, die sollen den Pep feuern, ich will 200 Millionen, zack, kriegst du. So, das ist ein Mega-Job. Also ich finde dieses ganze Red Bull-Bashing auch von Basti Red und so, ich sage, boah, ich finde das, auch bei Hoffenheim, auch bei Wolfsburg, das sind alles Unternehmen, die haben ab der ersten Sekunde gut gewirtschaftet, machen das seit Jahrzehnten und haben sich jeden Euro für... Hä?
VW ist gerade nicht gut am Wirtschaften.
Da gebe ich Basti Red recht.
Ja, aber
einsparen wollen, dann erstmal bei
aber Wolfsburg. All diese Unternehmen haben sich ihre Kohle verdient. Das sind alles Unternehmen, die haben gut gewirtschaftet, die haben einfach Produkte auf den Markt gebracht, die wurden verkauft, die haben das Geld ja nicht geklaut oder irgendwie.
Nee, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum, dass es im Fußballbereich, wenn sind ja alles Vereine, die meisten Vereine sind mittlerweile ausgegliedert und sind AGs, aber das sind alles Vereine, die kein Unternehmen im Hintergrund haben, was das alles ein bisschen verzerrt. Wenn die Eintracht jetzt 30 Millionen Minus macht, macht die Eintracht 30 Millionen Minus. Wenn Wolfsburg 30 Millionen Minus macht, dann kommt VW und schießt die 30 Millionen
wieder rein. Aber das ist mal wieder deutscher Neid. Das hast du doch in keinem anderen. Haben das die Spanier, die Engländer in
Amiland? Die anderen aber Vereine hätten genauso die Möglichkeit.
Nein, eben nicht. Und genau das ist das Problem. Weil in Deutschland ist es verboten, den Verein zu besitzen. So. Und dann gibt's Ausnahmefälle, wie bei Bayer, wie bei Wolfsburg, wie jetzt bei RB und wie bei Hoffenheim.
Ja, aber drum werfet den ersten Stein. Die Eintracht hat ihren Stadionnamen verkauft. Und da hängt jetzt nicht mehr Waldstadion, sondern da hängt Commerzbank und Deutsche Bank Park. Hat sich da einer von beschwert? Ja, da gibt's doch genauso Kohle für. Ihr verkauft euren Stadionnamen, damit der irgendwie von der bösen, bösen Bank der Name dranhängt. Und da meckert keiner. Aber wenn die dann irgendwie Red Bull irgendwie...
Ja, da gibt's viele Traditionalisten im Stadion, die darüber meckern. Boah, die sagen, das ist das Waldstadion.
Ja, bei mir auch. Also, weißt du, wo du sagst, und dann verkaufst du den Stadionnamen an eine Bank, aber bist dann einer, der schreit und sagt, aber die anderen fallen. Sagst du, versuchst doch auch Kohle zu machen. Also, finde ich ein bisschen. Und, aber davon abgesehen, noch ganz kurz wollte ich fragen, wenn die Eintracht, die Dortmunder am Freitag aus dem Stadion, ich sag's mal freundschaftlich, prügelt, ist Sahin dann Samstagvormittag noch Trainer vom BVB?
Ja, aber Sonntag nicht mehr.
Ich schreibe mit, Björn, ich schreibe mit.
Es so. Geht mit immer mal Wünschen City.
Ja, nee. Andro, was meinst du? Woran liegt es, dass der BVB gestern knapp in Kiel verloren hat?
Ja, also erstmal Shoutouts an Phil Harris. Überragend. Der kommt von der vierten Liga von Homburg.
Wer ist das?
Der Stürmer von Kiel. Kommt von der vierten Liga. Ja, Marktwert, weiß ich nicht, 200.000 oder so gehabt, ja.
Boah.
Zu Kiel, ja. Und bombt die Bundesliga weg. 10 Spiele, 7 Tore, überragend. Ja. 22 Jahre jung, sehr, sehr stark. Ja. Zeigt, was möglich ist. Niemals aufgeben, ja. Kiel hat ein geiles Spiel gemacht, ne? Erste Halbzeit, super, haben die Dortmunder Fehler knallhart bestraft. Letzten Endes, Dortmund auch noch nicht richtig wach gewesen von Beginn an. Zweite Halbzeit, ja, haben sie ein bisschen Druck aufgebaut, aber nicht genug im Endeffekt. Und ich glaube auch, für Sahin wird es langsam eng. Mhm. Aber ich verstehe sowieso nicht so ganz, was da in Dortmund los ist. Also grundsätzlich, ja, man verlängert mit Kehl, ja, das verstehen selbst die Dortmunder nicht. Ja, alle reden von Stallgeruch, ne? Kehl, Sahin, Ricken und Co. Im Endeffekt, es ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie durchzublicken. Ja, also man hat letzte Saison eigentlich, muss man sagen, schon in der Bundesliga sehr schlecht abgeschnitten vergleichsweise. Ja, die Champions League hat es rausgerissen. Jetzt steht man in der Champions League wieder ganz gut da, aber in der Bundesliga richtig schlecht. So, das ist schwer zu begreifen. Aber man muss halt sagen, die Transferpolitik der Dortmunder hat sich um 180 Grad gedreht und es war auch vorhersehbar. Ja, du kannst nicht die Riesentalente verkaufen im Endeffekt, ja, nur von Transfergewinnen leben und dann halt irgendwie halbfertige Spieler kaufen. Das funktioniert halt nicht. Also man hätte vielleicht an dem System so ein bisschen festhalten müssen, die Talente weiter an Land zu ziehen und darauf weiter aufbauen müssen. Ja, man hatte immer eine gute konkurrenzfähige Mannschaft, ja, sei es jetzt, wo man Haaland geholt hat, Aubameyang geholt hat oder wen auch immer geholt hat. Es hat immer gut funktioniert. Die Eintracht macht das jetzt, ja, seit ein paar Jahren. Ja, man hat es mit Haller, Rebic, Jovic, Kolumuani, jetzt mit Marmoush. Ja, im Endeffekt kann man sagen, die führen so diesen Dortmunder Weg ein bisschen weiter fort, den Dortmund verloren hat.
Die Herren, mit bitte um kurze Antwort. Was sagt ihr, was ist eure Einschätzung, was den BVB betrifft?
Abstieg. Nein.
Und danke. Liken, teilen, abonnieren.
Nee, aber ich denke mal, am Ende der Saison, Dortmund wird sich noch fangen. Ja, wenn Sahin weg ist. Also ich glaube tatsächlich, dass er Sonntag, dass wenn die wirklich gegen Eintracht jetzt verlieren, dann ist er Sonntag vielleicht weg. Dann hangen die sich vielleicht nochmal und dann sage ich so Platz 5, 6 ist drin.
Aber wer soll kommen, wenn Sahin geht?
Oh, Sisu, das ist der Einzige. Wir haben sie von diverse und Rosa Schmidt und so, aber Sisu ist der Einzige, der es richten kann. Sisu,
haben wir Sisu nicht irgendwie bei jedem letzten Verein
bei Bayern auch
gesprochen?
Der Walid hat Sisu bei Bayern gesehen so oft.
Was macht Sisu? Sisu ist noch im Urlaub, oder?
Der genießt die Sonne.
Der schießt sich einen Red Bull rein. Man weiß es nicht. Ich sag mal noch kurz ein Set-Foto. Ich würde gerne unsere Redaktionskonferenz auf nächste Woche verschieben, weil der Leini noch nicht da ist. Vielleicht machen wir es nächste Woche Dienstag dann, okay. Wenn der Bart. Und gerne mal Tschüss. Oh, warte mal, da sieht man den Sandro gar nicht. Und dann sagen wir, liken, teilen, abonnieren, bitte schreibt alles in die Kommentare, was ihr genauso seht wie der Björn, sonst wird er gefeuert.
Also,
was hat Björn gesagt?
Ganz
klar. Also, Freitag gewinnt die Eintracht 2-1 gegen Dortmund, Marmoush. 85. Minute. Und dann gibt es den tränenreichen Abschied.
Genreicher Abschied. Sonntag wechselt er für 75 Millionen. Schreib's auch. 75 Millionen
plus 10,
Boni. 10 Millionen Boni.
Und ich verspreche dir, Björn, wenn das genauso passiert, wie du jetzt beschrieben, dann nenne ich meine zweitgeborene Björn. So machen wir
es. Egal, ob Männlein oder Weiblein.
So, ist völlig egal. Oder ich nenne meine Katzen Björn, Francesco und Tiet.
Ja. Hey, Steffen, du weißt, wir haben 2 Millionen Hörer, also 2 Millionen Zeugen.
Ein Mann, ein Wort.
So nämlich. Ja. Ja, Sandro Öschel, ich sage vielen Dank, Sandro. Ja, schönen Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder. Liken, teilen, abonnieren. Dankeschön.
Ganz kurz, Feierabend. Danke. Darf ich nochmal kurz reinschalten? Ja, ganz kurz. Der Sandro, der soll doch bitte noch einmal sagen, wie seine Seite auf Insta heißt, damit die Leute dem dort auch folgen können.
Ja, Björn, erstmal vielen Dank. Meine Seite ist primetimetipps.deutsch auf Instagram. Gerne reinfolgen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu mir zum Abschluss. Ja, ich bin der Sandro. Ich schreibe Analysen im Fußballbereich für Sportwetten. Ja, mache das Ganze mittlerweile jetzt seit über 5 Jahren. Ja, und habe eine sehr solide Trefferquote. Auch in dieser Saison sind wir wieder sehr, sehr gut dabei und haben schon einiges an Gewinn einfahren können. Und dementsprechend schaut gerne vorbei.
Also, ihr habt es gehört, gerne auch mal beim Sandro reinschalten. Vielleicht, wenn ihr erfolgreiche Tipper seid oder erfolgreich werden wollt beim Tippen, ja, das ist kein Aufruf zum Glücksspiel, ja, weil Glücksspiel kann süchtig machen, das muss man auch dazu sagen.
Absolut.
Ja. Gibt's sehr viele Leute, die auch süchtig werden können, aber ansonsten trotzdem gerne mal beim Sandro reinschauen. Ja, ist definitiv
damit
interessant.
Ich vielleicht gerade vielleicht noch mal ganz kurz was dazu einwerfen. Ja, Thema Glücksspiel, natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, wenn jemand spielsüchtig sein sollte, dann bitte nicht. Ansonsten, ja, wie gesagt, es sind professionelle Fußballanalysen. Ich mache das tagtäglich, sitze ich an den Analysen dran. Ich schaue mir jedes einzelne Fußballspiel an, am Wochenende zur Bundesliga, zur Premier League, Serie A und Co. Ja, also auch im Real Life etc., um die Spiele dann analytisch auszuwerten und nehme das dann in die Arbeit in den folgenden Wochen mit auf.
Kaum geht's um Spielsucht, verlässt der Wallet den Chat. So kann es gehen. Ja. Ja, ich sage, also, schönen Abend.
Euch auch, schönen Abend.
Schönen Feierabend, ja. Dankeschön.
Ciao. Bye-bye. Ciao.